Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Finanzressort. Aus Düsseldorf zugeschaltet ist wieder mein Kollege Philipp Frohn. Servus Philipp.
Hi Felix.
Das Frühjahr steht vor der Tür und das bedeutet, auch die Dividendensaison beginnt. Da wird wahrscheinlich so viel Geld ausgezahlt werden wie noch nie. Die Analysten der Commerzbank kalkulieren, dass allein die DAX-Konzerne knapp 53 Milliarden Euro ausschütten werden. Nochmal 2% mehr als im Vorjahr. Aber auch Unternehmen anderer europäischer Länder und in den USA zahlen zum Teil eine üppige Dividende und dürften diese in den nächsten Jahren weiter steigern. Für Aktionäre bietet sich deshalb jetzt die Gelegenheit, eine langfristige Geldanlage mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen aufzubauen. Doch Vorsicht ist angebracht. Nicht hinter jeder Dividendenaktie steckt ein robustes Unternehmen und nicht jede Ausschüttung ist sinnvoll. Die schönsten Dividendenrenditen nützen nichts, wenn der Aktienkurs derweil in die Tiefe rauscht, die Zahlungen im Vorjahr ausfallen oder kein Geld für Investitionen übrig bleibt. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, worauf es bei der Auswahl stattdessen ankommt, welche Unternehmen sich am besten eignen und wie Anleger noch rechtzeitig am bevorstehenden Geldregen teilhaben können. Ja, Philipp, Dividenden sind ein ziemlich emotionales Thema. Viele Anleger investieren ja bewusst in ausschüttungsstarke Aktien, um ein zweites Einkommen von der Börse aufzubauen. Machst du das auch so?
Ja, ich bin schon halb raus aus dem Erwerbsleben. Nein, kleiner Scherz, du hast recht, das ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Also wer sich bei Twitter herumtreibt und wenn es da um Thema Geldanlage geht, dann sieht man sofort irgendwelche Leute, die auf der Suche nach der großen Dividendenaktie sind und auch posten, wie viele Dividenden sie denn im Monat bekommen haben. Und ja, natürlich ist das ziemlich sexy, so ein zweites Einkommen von der Börse, so ein kleines Taschengeld. Ja, ich persönlich bin jetzt nicht so ganz fokussiert auf Dividendenaktien. Klar, ich habe auch, um ehrlich zu sein, so ein Dividenden-ETF, aber es ist nicht so, als würde ich meine gesamte Geldanlage auf möglichst hohe Dividendenausschüttungen ausrichten.
Also doch nicht sexy genug, meinst du, oder warum nicht?
Nee, nicht sexy genug, aber so das Ding ist natürlich, wenn du Ausschüttungen halt bekommst, ist ja ganz nett, aber es hat ja auch ein paar Nachteile, gerade im ETF-Bereich. Du hast ja immer die Wahl zwischen einem ausschüttenden ETF und einem thesaurierenden, heißt also, wo die Dividenden, die Ausschüttungen direkt wieder reinvestiert werden. Und das führt halt dazu, dass du einen Zinseszinseffekt halt bekommst und eine höhere Kursentwicklung halt hast, als bei einem ETF, der halt die Ausschüttung halt an dich auszahlt.
Aber in den nächsten Monaten könnten doch eigentlich Dividenden wieder attraktiver werden für Anleger, weil wir gehen ja eigentlich davon aus, dass das Zinsniveau jetzt sich langsam wieder normalisiert, also quasi die Leitbanken, Zentralbanken, die Zinsen wieder senken werden, zumindest stufenweise. Das heißt, das macht Dividenden eigentlich auf lange Sicht wieder attraktiver als in den letzten ein, zwei Jahren.
Ja, jetzt kommst du wahrscheinlich auch mit diesem Spruch, die Dividende ist der neue Zins. Das war ja so dieses beliebte...
Der ist alt.
Der ist alt, ja, ich weiß, das ist so richtig 2020, als es noch keine Zinsen gab. Tagesgeld, Festgeld hat es nicht gelohnt, Anleihen kannte kein Schwein. Und da war das halt so ein beliebter Spruch nach dem Motto, okay, die Aktie ist alternativlos. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, um das zu sagen, auch wenn halt die Dividendenrenditen bei manchen Unternehmen deutlich über den Konditionen von Tages- und Festgeld liegen, nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Du hast halt immer noch Kursschwankungen. Es ist halt nicht so sicher, dass halt tatsächlich diese Dividende auch in der Form ausgezahlt wird. Nur weil jetzt ein Unternehmen im Jahr 2023 vielleicht eine tolle Dividende ausgezahlt hat, heißt es nicht, dass es jetzt wieder so ist. Du bist halt immer von Geschäftsentwicklungen abhängig und das ist halt bei Zinsprodukten natürlich auch der Fall, es ändert sich ja auch, aber wenn ich jetzt ein Festgeld abgeschlossen habe, dann bin ich halt erstmal für die nächsten Jahre safe. Dann ist es nicht so, dass meine Rendite in dem einen Jahr so ist, in dem anderen Jahr vielleicht so. Ne?
Ja, du sprichst es an, also wie trügerisch vermeintlich üppige Dividenden sein können, zeigte ja vor zwei Wochen die Entscheidung von Bayer. Der Chemie- und Pharmakonzern wird für die nächsten drei Jahre seine Dividende drastisch stutzen müssen oder auf das gesetzlich geforderte Mindestmaß zurückschrauben.
Was ja echt fast ein Witz ist, ne? Also 11 Cent pro Anteilsschein?
11 Cent pro Anteilsschein, also quasi eine Dividendenrendite von etwa 0,4%. Also zum Vergleich, bis dato bot Bayer eigentlich die mit Abstand höchste Dividendenrendite im DAX, nämlich mit 8,6%. Also das ist quasi ein radikaler Kurswechsel. Liegt eben auch daran, dass das Unternehmen gerade extrem schlecht dasteht. Also die hatten fast keine andere Wahl, als diesen Schritt zu machen.
Genau, vielleicht sollte man das mal so ein bisschen einordnen, was da so bei Bayer so los war. Ich meine, so der Kurs ist halt dramatisch abgerauscht und wie wir ja wissen, vielleicht
80% abgerauscht.
80% abgerauscht, genau. Und das Ding ist ja natürlich eine Dividendenrendite, die berechnet sich halt aus dem aktuellen Kurs und halt der Dividende, die halt ausgezahlt wird. So, und wenn jetzt natürlich der Kurs abrauscht, dann geht die Dividendenrendite nach oben. Problem ist natürlich, und das hat halt dazu geführt, dass bei Bayer halt so eine tolle Dividendenrendite von 8,6% da erstmal stand. Da geht's halt meistens um Schätzungen oder halt um die vorangegangene Dividende, weil man ja in der Erwartung ist, okay, bleibt irgendwie auf ungefähr dem gleichen Niveau, steigert sich vielleicht sogar. Also man beruht sich da vor allem auf Schätzungen und erst wenn halt die HV ist, so kurz davor, weiß man, wie hoch die Dividende tatsächlich ist. Also nur weil da jetzt eine 8,6% steht, heißt es nicht, dass die tatsächlich auch hinterher ausgezahlt wird. Und ja, vielleicht noch, du hast es gerade angesprochen, Bayer hatte keine andere Wahl, sagtest du ja gerade. Ne? Wir erinnern uns, sie haben ja ziemlich hohe Strafen bekommen rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Ist ja für die echt ein ziemlicher Horror, den sie mit der Monsanto-Übernahme da durchgemacht haben und auch weiter durchmachen. Hohe Abschreibungen haben sie halt kassiert. Und ja, die müssen halt ihre hohen Schulden, die sie insbesondere halt durch diese Übernahme von Monsanto halt angehäuft haben, 38 Milliarden Euro Nettoschulden sind es tatsächlich, da mussten sie halt einfach was machen. So, der Free Cashflow ist jetzt niedriger als vor der Monsanto-Übernahme und ja, Bayer muss halt mit weniger Einnahmen einen riesigen Schuldenberg stemmen und dann ist halt für die Dividendenauszahlung weniger Geld in der Kasse.
Bedeutet aber auch für Anleger, die jetzt bisher quasi treu geblieben sind dem Konzern, trotz den letzten Jahren, die ja wirklich sehr, sehr schlecht liefen aus Anlegersicht, die werden quasi doppelt bestraft, wer noch dabei ist. Der Kurs ist abgerauscht, jetzt keine Dividende. Diese Aktie macht so richtig Spaß, würde ich sagen.
Ja, und was du gerade ansprichst, so eine Dividende hat ja auch so einen psychologischen Faktor ja irgendwie. Ne? Also egal, wie schlecht es an der Börse gerade aussieht, ich kriege weiterhin meine Dividende, ist so die Idee. Also es hat auch diesen...
So eine Art Treuebonus ist es ja eigentlich. Wer länger dabei bleibt, soll irgendwie belohnt werden ja auch.
Ja, eben. So, und es hält mich auch ein bisschen als Anleger bei der Stange, wenn es an der Börse mal nicht so ganz pralle ist. Und das fällt halt bei Bayer jetzt erstmal weg, muss man sagen.
Aber Bayer ist jetzt nicht, steht es nicht für alle Unternehmen im DAX, muss man sagen. Also wenn man jetzt anschaut, wie viel Dividende die DAX-Konzerne wahrscheinlich ausschütten werden, rechnen Analysten mit ungefähr 3,2%. Das ist deutlich mehr als Unternehmen in den USA auszahlen, hat aber, und das haben wir schon auch kurz angedeutet, den einfachen Grund, dass die Aktienkurse deutlich stärker gestiegen sind als jetzt in Europa, Philipp. Das heißt also, diese Dividendenrendite ist immer so ein bisschen trügerisch, wenn man nur auf das schaut, muss man sagen. Denn am Ende, wenn ich jetzt sage, mein Aktienkurs ist gestiegen und die Dividendenrendite nicht ganz so prall, komme ich am Ende trotzdem besser weg, als jetzt zu sagen, oh, lieber macht die Aktie gar nichts und tüppelt vor sich hin und dafür kriege ich meine 5, 6, 7% Dividendenrendite. Ist jetzt auch nicht so das super Szenario.
Ja, absolut. Okay, aber dann lass uns doch jetzt mal schauen. Jetzt haben wir ein bisschen über Aktuelles gesprochen, die Bayer-Aktie, wie viel denn so im DAX zu erwarten ist. So, wenn ich jetzt als Anleger sage, okay, ich möchte mit Dividendenaktien mein Portfolio ein bisschen ergänzen, ich möchte irgendwie so ein zweites Einkommen von der Börse haben, da muss ich auf ein paar Sachen achten und zwar nicht nur halt auf eine hohe Dividendenrendite, muss man ja noch sagen. Das Beispiel Bayer hat es gezeigt. Also nur diese eine Zahl alleine sollte noch nicht zu einer Investitionsentscheidung führen.
Nee, also das nächste Kriterium ist der Free Cash Flow, also um einfach zu sehen, wie viele liquide Mittel ein Unternehmen hat, also wie viel kann es eben auch ausschütten und wie viel Eigenkapital ist da. Also wenn da jetzt quasi schon, das Geld quasi sehr knapp ist und dann noch quasi viel ausgeschüttet wird, tut das jetzt für die nächsten Jahre nichts sonderlich Gutes verheißen, denn da fehlt ja einfach dann Geld auch für Investitionen oder für Übernahmen.
Ja, eben. Also so eine grobe Faustregel, je niedriger der Free Cashflow und wenn er vielleicht sogar negativ ist, desto ein schlechteres Zeichen ist es, weil dann zehrt das Unternehmen ja letztlich von seinen Reserven, wie du sagst, das fehlt dann an anderer Stelle. Und das ist halt, deutet nicht unbedingt auf ein tragfähiges und zukunftsweisendes Geschäftsmodell hin, ne?
Trotzdem gibt es also auch wirklich viele Unternehmen, die sich ja eigentlich darauf spezialisiert haben, so als Dividendenbringer zu gelten, die über Jahrzehnte quasi geschafft haben, ihre Dividende immer zu halten oder sogar zu erhöhen. Die sogenannten Dividendenaristokraten ist ja dieser wunderbare Ausdruck, den es dafür gibt. Das heißt also wirklich Unternehmen, die eben ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben und eben auch in der Lage sind, das jetzt wirklich mal eine sehr lange Zeit durchzuhalten. Und von denen kann man sich etwas abschauen, Philipp.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Eben, also die Dividendenhistorie ist, glaube ich, auch was man sich immer anschauen sollte. Ne? Also natürlich gibt es mal so ein paar Glücksritter, die eine hohe Dividende auszahlen. Vielleicht, weil das eine Geschäftsjahr super gut lief und dann ist die Dividendenrendite astronomisch hoch. Aber wichtig ist natürlich zu gucken, okay, wie lange zahlt das Unternehmen schon stabile Dividende aus? Und, was auch nicht ganz verkehrt sich anzuschauen, ja, über welchen Zeitraum denn überhaupt? Ne? Also gibt es stetige Erhöhungen der Dividende oder dümpelt alles so vor sich hin? Kann man sich, glaube ich, ganz gut mal anschauen, bevor man eine Dividendenentscheidung trifft.
Ja, und steuerlich gibt es auch noch was zu beachten, Philipp, um noch die Theorie ein wenig abzuschließen, nämlich die Abgeltungssteuer, die auf Dividenden fällig wird.
Ja, ist ja so, sobald ich Ausschüttungen bekomme, sind sie gegebenenfalls steuerpflichtig, nämlich wenn ich dann halt meinen Freibetrag von 1.000 Euro beziehungsweise 2.000 Euro bei gemeinsamen Veranlagten, also wenn man verheiratet ist zum Beispiel, überschreitet und da muss ich halt die Abgeltungssteuer zahlen von 26% roundabout inklusive Soli und wer noch in der Kirche ist, der muss natürlich auch noch die Kirchensteuer darauf abdrücken. Ja, also so ne, Dividenden sind dann, je nachdem wie viel Ausschüttung man bekommt, auch so ein kleiner Spaß mit dem Fiskus. Dementsprechend, ich habe es schon gerade gesagt, als du mich gefragt hast, ob ich selber großartig in Dividenden investiert bin. Ja, ich gehe bei ETFs, worauf ich mich ja eher konzentriere, dann doch eher auf welche, die direkt wieder alles reinvestieren, damit ich halt auch keine Steuerschwierigkeiten bekomme. Auch wenn, ja gut, du erstmal diese 1.000 Euro im Jahr überhaupt knacken musst, um halt steuerpflichtige Einkünfte zu haben. Ne?
Keine Steuerschwierigkeit bekommen, Philipp, hast du da schlechte Erfahrungen gemacht? Das klingt gerade so.
Nein, überhaupt nicht, aber ich will sie auch nicht bekommen.
Dann lass uns jetzt mal ganz konkret darüber sprechen, was mögliche sinnvolle Investments sein können und lass uns gerne mit ETFs anfangen, die du ja schon mehrmals angesprochen hast.
Ja, eben. Ne, also da haben wir so ein paar Beispiele mal rausgesucht, wo man investieren kann und bei allen, die wir uns angeschaut haben, sowohl bei den ETFs als auch bei den Einzelaktien, war uns halt natürlich wichtig, dass es halt gute Dividendenaktien sind, die seit vielen Jahren schon Dividende ausschütten und das auch und auch steigern. Und unter anderem haben wir da halt zum Beispiel den S&P Global Dividend Aristocrats, also einen Dividendenaristokraten-ETF. So, und wer da investiert, der kriegt jetzt gerade eine Dividendenrendite immerhin von etwas über 3%. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man bedenkt, ich habe ja nicht nur bei Dividenden halt die Ausschüttungen, sondern halt auch noch eine Chance auf Kurswachstum tatsächlich. Ne? Ja, und dieser ETF, der investiert halt in Unternehmen, die A, eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Das ist halt so das logischerweise eines der größten Kriterien, aber auch die seit mindestens 10 Jahren die Dividende erhöht haben oder zumindest nicht gesenkt haben und eine positive Eigenkapitalrendite aufweisen und einen positiven Free Cashflow haben. Heißt also, da wird auch geguckt, dass da auch sämtliche andere Kriterien halt stimmen und nicht nur die Dividendenrendite hoch ist.
Ja, und da zeigt sich, dass da relativ viele Unternehmen aus dem S&P-Index schon rausfliegen durch diese Kriterien, Philipp. Und übrig bleiben dann vor allem ja Immobilienaktien, Finanzbuden, wie du das so schön genannt hast, und Unternehmen, die man eigentlich jetzt so eher wenig auf dem Zettel hat.
Genau, größte Position ist Seagate, ein Festplattenhersteller und halt ein Telekommunikationsunternehmen. Verizon Communications heißen die. Ja, und wie du sagst, da fliegen viele bekannte Unternehmen schon raus. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie halt so die Performance ist von diesem Dividendenaristokraten-ETF, das ist halt ganz interessant. Der ist nämlich halt nicht so pralle gelaufen tatsächlich. Also in den letzten 3 Jahren hast du damit 19% gemacht. So, wenn du den MSCI World Weltaktienindex genommen hättest, in der ausschüttenden Variante, also nicht mal wo Dividenden reinvestiert werden, dann wäre es bei 42% gewesen. Also du hättest damit quasi doppelt so viele Prozentpunkte gemacht wie mit diesem Dividendenaristokraten-ETF. Ich meine, der Grund ist ganz einfach, so was ist im MSCI World, vor allem halt Tech-Unternehmen, zumindest sind das die dominantesten, so die Nvidias dieser Welt, ja und die sind halt zwar Kursbringer, aber zahlen halt nicht so viel Dividenden, so ist halt so die Frage, was ich dann letztlich haben möchte, ne?
Ja, stützt auf jeden Fall dein Argument zu sagen, mein Kursverlauf ist mir wichtiger als jetzt große Dividendenzahlungen. Wir haben uns aber noch einen anderen ETF angeschaut, Philipp, der ein wenig positiver dasteht, würde ich jetzt sagen.
Aber immer noch nicht so gut wie der MSCI World. Ne?
Also immer noch nicht so gut, aber zumindest ein wenig besser,
ja,
muss man sagen.
28% hast du damit gemacht in 3 Jahren, das ist besser als der andere, aber gut, ja.
um den Namen zu nennen, also es ist der Xtrackers Eurostoxx Quality Dividend ETF. Das heißt, eben auch hier geht es darum, möglichst viele Unternehmen zu identifizieren, die eben eine hohe Dividendenrate aufweisen, die eben auch eine 3-Jahres-Wachstumsrate haben und einen hohen freien Cashflow erzielen. Und im Schnitt kommt dieser ETF auf eine Dividendenrate von ungefähr 4% aktuell. Und die größten Unternehmen sind auch hier, also vor allem auch wieder Finanzkonzerne oder wie zum Beispiel Deutsche Bank, Autohersteller wie BMW oder eben auch der italienische Mineralölkonzern Eni. Also so ein bisschen so die Dickschiffe, würde ich sagen, von denen jetzt keine Kursexplosionen zu erwarten sind, aber die relativ stabil dastehen.
Genau, und da ist vielleicht noch ganz interessant, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass ja in den USA eine niedrigere Dividendenrendite oft abfällt als halt bei europäischen oder deutschen Werten. Und das zeigt sich hier, glaube ich, auch ganz gut. Also der von S&P, da sind halt größtenteils US-Werte drin. Und jetzt hier der von Xtrackers ist halt einer, der halt auf Euro-Werte halt fokussiert ist. Und da sieht man, glaube ich, auch nochmal ganz gut den Unterschied. Da hast du halt so auf aktuellem Kursstand eine höhere Dividendenrendite um 1 Prozentpunkt. Also das sieht man da schon. Was halt da ganz interessant ist, ne, BMW ist da auch drin, Deutsche Bank, das sind ja alles auch DAX-Werte. Und gerade BMW und halt auch andere Autowerte, die weisen ja auch eine ziemlich hohe Dividendenrendite auf. Das sagen Kritiker ja nicht ohne Grund, ne? Es hat auch einen Grund, warum halt das KGV halt so niedrig ist bei denen, weil da natürlich schon die Sorge ist, dass sie halt mit dem Fokus auf fossile Brennstoffe, die sie ja halt noch haben, auch wenn sie halt zunehmend umschichten auf Elektromobilität, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten könnten vor anderen Wettbewerbern. Also das sollte man, glaube ich, auch immer im Blick halten.
Ja, also die Frage, ob sie die Gewinne quasi aus der Vergangenheit mit Verbrennern eben in ähnlicher Weise mit Elektromodellen schaffen können. Danach sieht es aktuell jetzt, könnte man ein Fragezeichen mal dran setzen. Und dann ist eigentlich die Frage eben, wie lange eben sie diese Dividende dann in dieser Form auszahlen können. Ja. Also das ist, ich gebe vielleicht ein Beispiel, wo man sagt, okay, sehr lange Dividendenerfahrung oder quasi sehr verlässliche Tradition, was Dividendenzahlungen angeht. Nur inwieweit das man jetzt fortschreiben kann, muss man jetzt erstmal sehen in den nächsten Jahren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Aber dafür jetzt kommt eine Einzelaktie, die ja durchaus sich als Dividendenaristokrat auf jeden Fall behauptet hat, würde ich sagen, die ich persönlich auch in meinem Depot habe.
Ich wollte sagen, es ist auch eine Lieblingsaktie. So.
Ja, das Philipp, jetzt ja. Nicht. Ich bin da relativ emotionslos. Aber doch, ich finde die Aktie toll, nämlich Allianz. So der Versicherungskonzern kennt, glaube ich, jeder, der auf der Jagd nach Dividenden ist. Momentan kriegt man da auf dem aktuellen Kursstand halt eine Dividendenrendite von 5,6%. Und das, nachdem halt die Aktie wirklich auch ja eine ziemliche Erholung gestartet hat, ist ja ziemlich gestiegen im letzten Jahr. Ja, und jetzt hat natürlich Allianz auch nochmal ein bisschen aufgetrumpft, ne? Für 2023 will der Versicherungsriese 13,80 Euro je Aktie ausschütten. Das sind nochmal 2,40 Euro mehr pro Anteilsschein als im Vorjahr. Und das ist natürlich eine tolle Nachricht, ne?
Ich glaube, du hast dir dann auch für die Allianz-Aktie deine persönliche Dividende ausgerechnet, Philipp, die du erwartest, oder?
Ja, leider ist es nicht
Kam
meine.
Kam die Gier durch.
Es ist leider nicht meine persönliche Aktie. Also 2012 hatte ich noch andere Sachen im Kopf, als in Aktien zu investieren tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Hinweis, den du da gerade gibst. Ne? Also wir sprechen hier immer über die Dividendenrendite, aber die ist ja immer basierend auf dem aktuellen Kursniveau. Heißt also, wenn ich jetzt halt quasi einsteigen würde. So, aber viele sind ja vielleicht schon länger investiert und da ist halt die persönliche Dividendenrendite wichtig. Heißt also, ich muss gucken, wie damals halt der Kurs war, als ich eingestiegen bin. So, und wenn ich jetzt bei einer Allianz 2012 eingestiegen wäre, wo halt so der Kurs so ungefähr bei 76 Euro halt lag, so, dann bekomme ich jetzt halt eine Dividende von 13,80 Euro und dann läge die Dividendenrendite, also meine persönliche, bei 18%.
So. Ganz nett, würde ich sagen.
Das ist sehr nett, insbesondere weil die Aussicht natürlich auch da ist, dass bei Allianz noch mehr geht. Also seit 15 Jahren gab es da keine Senkung und ja, das ist natürlich schon eine ganz nette Sache.
Jetzt hast du den Einstiegszeitpunkt angesprochen, Philipp. Vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis, wann muss ich denn die Aktie im Portfolio haben, um die Dividende zu bekommen? Also die Allianz hat, glaube ich, die Hauptversammlung am 8. Mai. Wie schnell oder wann muss ich die Aktie vorher kaufen, um Dividende zu bekommen?
Ja, da reicht dann tatsächlich der Tag der Hauptversammlung aus, um dann halt noch die Dividende einzustreichen. Die wird dann ein paar Tage nach der Hauptversammlung ins Depot gebucht. Also auch Spätentscheider können da nochmal die Dividende einstreichen. Wobei man sagen muss, dass es teilweise auch so ist, dass mit Blick auf die HV dann vielleicht mal der Kurs steigt. Und ist die Frage, ob ich mir da so den Gefallen tue.
Ja, die Idee haben, denke ich, schon mehrere gehabt. Und es ist jetzt nicht der Geheimtipp mehr, da jetzt noch kurzzeitig zu kaufen, dann wieder zurückzugehen.
Ja, also wenn ich jetzt Allianz oder irgendeine andere Aktie kaufen möchte, da muss ich jetzt nicht unbedingt bis einen Tag vor der HV oder so warten, sondern kann das auch so machen, wenn ich sage, hey, die Aktie passt in mein Portfolio.
Gut, jetzt haben wir auch nicht nur die Allianz angeschaut, Philipp, auch wenn die natürlich sehr bekannt ist, sondern auch noch zwei andere Aktien. Fangen wir mit, ja, auch einem sehr bekannten an, würde ich sagen, mit Novartis, wurde auch in der Corona-Krise bekannter, würde ich sagen, und natürlich jetzt durch diese wunderbare Abnehmspritze. Also als ein Pharmakonzern, und auch der hat es geschafft, seine Dividende seit 27 Jahren zu steigern, bietet aktuell 3,5% Dividendenrendite, ist quasi das, was man als Unternehmen sagt, stabil aufgestellt, solides Geschäftsmodell, innovative Produkte, wird die nächsten Jahre vermutlich die Dividende auch halten können.
Ja, und auch, wie du gerade gesagt hast, finanziell gut aufgestellt. Also zuletzt waren es etwa 55% des Free Cashflows, die an die Aktionäre zurückgeflossen sind. Heißt also, Aktionäre sehen was von ihrem Geld, aber gleichzeitig bleibt auch noch genug Geld übrig, um halt Investitionen zu tätigen, wie zum Beispiel in diese sagenumwobene Abnehmspritze.
So, jetzt hatten wir 27 Jahre, was die Dividendensteigerung
angeht.
Da geht noch mehr, ja. Fast doppelt so viel, nämlich der US-Tech-Konzern 3M. Das sind die mit den gelben Post-its.
Wenn man mal aber die machen auch noch mehr. Also
alle machen auch 50.000 andere Produkte, ich weiß, aber es ist halt irgendwie das bekannteste Produkt, von denen ich keine Ahnung, wie hoch die Gewinnmargen sind bei diesen Post-its.
Die sind aber auch legendär.
Die sind legendär und hat, glaube ich, jeder auf dem Schreibtisch rumliegen, weil die halt sehr, sehr nützlich sind. Deswegen, also man sieht irgendwie auch, man muss jetzt nicht immer das Rad neu erfinden oder man kann sich auch treu bleiben und das ganz erfolgreich durchziehen. Also jedenfalls 3M hat seine Dividende in den nächsten 66 Jahren konstant gesteigert, also schon eine Leistung, muss man sagen. Und zahlt aktuell 6,5% Dividendenrendite. Das ist eigentlich schon ganz nett.
Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und was ich ganz interessant fand bei 3M, die sind auch zum Teil in einer ähnlichen Situation wie Bayer. Die jetzt, wie gerade gesagt, Dividende gekürzt, alles schrecklich und so. Und auch bei 3M, ne, da gab es einen Vergleich mit 250.000 Klägern wegen defekten Gehörschutzvorrichtungen fürs Militär in den USA. Dann gab es eine Milliardenstrafe, 12,5 Milliarden hat das Ding gekostet, wegen Trinkwasserverschmutzung durch Chemikalien. Also da kam auch unfassbar was auf 3M zu. Und dennoch haben sie zuletzt halt die Dividende erhöht auf $1,51 pro Quartal. In den USA werden Dividenden ja meistens quartalsweise ausgeschüttet, anders als in Deutschland. Also da gehen die so ein bisschen anders vor als Bayer und sagen, okay, hier, wir haben auch Probleme gehabt, aber wir zahlen weiterhin eine Dividende. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass es halt für Anleger natürlich wichtig ist, dass eine Dividende ausgezahlt wird. Gewinnausschüttungen sind halt motivierender Faktor, um zu investieren. Das wissen auch die Unternehmen.
Ja, und natürlich auch als Zeichen einfach, dass die Anleger dabei bleiben, weil also der Aktienkurs ist jetzt auch nicht gerade so üppig entwickelt. Also wenn man jetzt gerade schaut, irgendwie auf 5 Jahre ist die Aktie irgendwie um fast die Hälfte eingebrochen. Also schon sehr parallel zu Bayern, muss man sagen. Da sieht man eben dann doch die Not eigentlich fast schon, die Anleger irgendwie mit der Dividende zu halten. Ja, jetzt die Frage, ob das immer funktioniert, aber man sieht zumindest den Versuch bei dem Unternehmen.
Ja, ich meine, das ist bei anderen Aktien ja ähnlich. Jetzt nicht, dass es da so eine dramatische Entwicklung gibt, aber zumindest, dass sie nicht großartig aufbauen, irgendwie auf der Stelle treten. Bei Nestlé haben wir das, bei Coca-Cola, Procter & Gamble war jetzt auch nicht so die Kursrakete oder so. Aber es erwartet bei solchen Werten ja auch der Aktionär nicht unbedingt. Aber wichtig ist da halt, wenn ich in diese Aktien investiere, dass halt weiterhin eine solide Ausschüttungspolitik erfolgt, damit sich das für mich als Aktionär lohnt. Deswegen haben viele ja diese Dividendenaristokraten im Depot. Nicht, weil sie an das nächste Nvidia in Form von Coca-Cola oder so glauben, sondern weil die Hoffnung ist, dass man da so halt konstante Ausschüttung halt bekommt.
Aber geht diese Ausstellung ja nicht zu Lasten der Kursentwicklung oft, Philipp? Also wenn man sagt irgendwie, also ist ja ganz schön, wenn ich monatlich, kann man ja so aufbauen, dass man fast monatlich irgendwie regelmäßig Dividendenausschüttungen bekommt und sich dann freuen kann durch die regelmäßigen Einnahmen. Aber gleichzeitig wird halt die Aktie, die du hast, zum Teil weniger wert. Also wenn du die dann irgendwann verkaufst, ist dann Schnitt jetzt nicht so nicht elegant.
Ja, ich meine, das ist ja das Ding, wenn du halt vergleichst, du hast zum Beispiel im ETF-Bereich, wie schon mehrfach jetzt gesagt, einen Thesaurierenden versus einen Ausschüttenden, dann ist natürlich die Kursentwicklung erstmal auf den ersten Blick besser bei dem Thesaurierenden, wo halt die Dividenden wieder reinvestiert werden. Es ist halt eine persönliche Entscheidung, glaube ich, letztlich, was ich eher mag.
Ich glaube, wir sind uns einig, wir sind jetzt beide nicht die kompletten Dividendenjäger, würde ich sagen, Philipp. Trotzdem nehmen wir das eigentlich ganz gerne mit und freuen uns, wenn dann auch ein bisschen was zusätzlich aufs Konto eingespült wird. Also jedenfalls manchmal denke ich gar nicht dran, was gerade ausgeschüttet wird. Und dann denke ich mir, oh, das ist ja ganz nett, dass noch was reingekommen ist. Aber für mich ist doch eigentlich wichtiger, wie das Unternehmen dasteht und wie eben auch die Entwicklung in den nächsten Jahren sein wird. Und nicht diese Dividenden tun ja häufig also die Entwicklung im letzten Jahr widerspiegeln, muss man sagen. Und man kann nicht so viel daraus schließen, ob das jetzt wirklich auch so weitergeht immer.
Ja, ganz interessant ist vielleicht so unsere Kollegin Julia Leonhardt, die hat ja vor einigen Monaten auch mal so einen Selbstversuch gemacht. Die hat gesagt, okay, ich möchte jetzt hier so ein zweites Einkommen von der Börse generieren und zwar mit ETFs jeden Monat. So, und da hat sie sich halt verschiedene Welt-ETFs vor allem ausgesucht, die halt quartalsweise ausschütten. Und dann kam sie halt darauf, dass sie halt dadurch halt monatsweise halt ein kleines Taschengeld bekommt. Also den Artikel, glaube ich, den packen wir auch nochmal unten in die Shownotes. Kann sich, glaube ich, lohnen für Dividendenjäger, die halt im ETF-Bereich vor allem aktiv sein wollen. Und was man, glaube ich, auch noch immer empfehlen kann, aus unserem Schwester-Podcast mit Christian W. Röhl, ist ja großer Dividendenexperte und betreibt auch einen Blog Dividendenadel. Lohnt sich, glaube ich, da auch reinzuschauen. Wenn man sagt, okay, ich möchte da in dem Bereich aktiv sein, ich möchte ein zweites Einkommen von der Börse, dann lohnt sich der Blick vielleicht auch darauf.
So, und dann zum Schluss der Folge noch ein kleiner Korrekturhinweis, vielleicht wegen der letzten Episode, denn da muss ich auf meine Kappe nehmen, weil ich gesagt habe, dass die Consorsbank keine App anbietet. Das war mindestens ungenau, wenn nicht ganz falsch. Also ich habe mich da auf meine Erfahrung persönliche Erfahrung mit der Consorsbank verlassen, weil ich eben kein Tagesgeldkonto habe. Also ich kann mich da quasi nur mit dieser App in Anführungszeichen identifizieren, quasi damit ich reinkomme in mein Broker-Konto. Ist aber jetzt auch so, wenn ich jetzt quasi noch ein Tagesgeldkonto habe oder anderes oder die neue Features von der App runtergeladen habe, dann kann ich quasi auch in der Consorsbank ganz normal Überweisungen vornehmen oder eben auch Trade vornehmen. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt den Laptop noch dazu.
Ja. Ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Mein Learning ist übrigens auch noch, ich habe letzte Woche das Wort Spitzel gehört von dir und hinterher habe ich durch den Kollegen Marlon Bonazzi, ebenfalls bei uns aus dem Finanzressort, auch noch das Wort Gespusi gelernt. Das kennst du hoffentlich auch.
Selbstverständlich, ich kann gerne ein wenig abwechseln, was die bayerischen Begriffe angeht.
Aber erzähl mal, was ist denn ein Gespusi, falls das so ausgekommen
ist? Gespusi ist eigentlich schon ähnlich wie der Spitzel, würde ich sagen. Gespusi ist ein bisschen negativer. Also sind so
negativer?
Die CSU-Gspusis ist so eher so, die unter einer Decke stecken.
Okay, so. Er sagte mir, das wäre sowas wie ein Liebhaber. Aber gut.
Kann man auch machen. Dein Gspusi, ja, das geht auch. Hat Marlon recht.
Ah, okay.
Kann man auch in
also
dem schwierig. Kontext sagen.
Schwierig,
also
okay.
Kommt ein bisschen drauf an, mit wem du redest und über was du redest.
Okay, ich näher mich.
Bayerische Sprache, schwere Sprache.
Ich merke schon. Jetzt haben wir aber eins ganz Wichtiges vergessen, nämlich unseren Risikohinweis. Wir können hier keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch selbst, auch bei Dividendenrenditen und auch bei euren Gespusis.
Und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns wieder auf euch nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.